Moment. Leben heute.
Nicht nur der Hund kann es, der Mensch kann es auch. Einer Duftspur folgen, 10 Meter auf allen Vieren, Schokolade in der Wiese nachschnüffeln, mit verbundenen Augen, Kopfhörern auf den Ohren und dicken Handschuhen. Unsere Nase kann Erstaunliches leisten, kann tausende Gerüche auseinanderhalten, selbst wenn sie sich chemisch kaum voneinander unterscheiden. In der Forschung wurde unser ältester und primitivster Sinn lange Zeit vernachlässigt.
Wenn man es vergleicht jetzt mit Sehen und Hören, da ist das Riechen quasi um 50 Jahre hinterher. Also Sehen und Hören sind wir sehr viel weiter im Verständnis von dem, was passiert, auch bei bestimmten Erkrankungen.
Und das, obwohl wir, wie alle Säugetiere, der Nase wahrscheinlich unser großes Gehirn zu verdanken haben. Das wuchs mit der Nase mit. Die Bedeutung des Geruchssinns wird uns oft erst bewusst, wenn er nicht mehr einwandfrei funktioniert. Wer nicht mehr riechen kann, der schmeckt nichts mehr. Spätestens der Schnupfen im Herbst erinnert daran. Thomas Hummel, renommierter Riech- und Schmeckforscher von der Universität Dresden, war vor kurzem in Wien im Rahmen einer Seminarreihe des Sensoriknetzwerk Österreich und des Vienna Institute of Biotechnology, um Ergebnisse seiner Arbeit vorzustellen. Barbara Zeithammer berichtet.
Es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zum Beispiel Probanden einen Duft anbieten, der nach Käse riecht, in der einen Situation, und in der anderen Situation wird genau der gleiche Duft angeboten und dem Probanden wird gesagt, es riecht jetzt nach Körpergeruch oder gewissermaßen nach alten Socken.
Das Wort macht den Geruch, obwohl wir für das Riechen kaum Worte haben.
Wie man erwarten würde, aber wenn es nach Käse riechen soll, dann wird der Geruch entweder neutral oder leicht unangenehm bewertet. Wenn der Körpergeruch-Label drauf ist, dann wird es als deutlich unangenehm bewertet.
Wie kein anderer unserer Sinne ist der Geruchssinn mit Emotionen und Erinnerungen verbunden. Marcel Proust lässt mit Lindenblütentee und einer Madeleine seine Kindheit auferstehen. Und Thomas Hummel erzählt launig von einer Bekannten, die langsam hinter jedem LKW hinterherfährt, weil der Dieselgeruch für sie der Geruch von Weihnachten ist. Sie ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Unsere Reaktionen auf Gerüche sind vom Kontext abhängig. Parmesan kann auch vordergründig wie Erbrochenes riechen. Etwas Essbares kann, je nach Situation und Konzentration, auch als eklig erlebt werden und umgekehrt.
Das ist ein nettes Beispiel in der Studie. Ach, da wurde Raumluft gegeben, also einfach, was das nach gar nichts riecht. Und da wird gleichzeitig einmal dazu gesagt, jetzt bekommst du Käse zu riechen. Und in der zweiten Situation wurde gesagt, jetzt bekommst du Körpergeruch zu riechen. Und dann wird diese nicht riechende Luft dann auch als deutlich unangenehmer bewertet als normalerweise.
Heute kennt man die Mechanismen hinter der engen Verbindung zwischen Geruch und Gefühl, zumindest grundlegend, sagt der Toxikologe Thomas Hummel, der sich als Riech- und Schmeckforscher bezeichnet. Die Sinneseindrücke aus der Nase landen großteils im limbischen System, dem Sitz der Emotionen, und nicht im Thalamus, dem Sitz des Bewusstseins, wo Sehen, Tasten und Hören verarbeitet werden. Weitere Informationswege führen zum Hypothalamus und in die Amygdala und den Hippocampus, die Zentren für Erinnerungen und Gefühle. Gerüche können daher vegetative Funktionen wie Speichelfluss oder Blutdruck verändern und unsere Stimmung. Unbemerkt, immer und überall.
An der Nase herumgeführt. Kauflustige Kunden, aktive Angestellte und brave Passagiere.
Gerüche spielen mit uns. Sie beeinflussen uns wie kein anderer Sinneseindruck. Neue Erkenntnisse aus der Geruchsforschung helfen, das menschliche Verhalten besser zu verstehen. Und sie finden rasch Eingang in die Praxis. Blumenduft soll die Kaufhauskunden animieren, Vanille in die Bäckerei locken, Rosmarin und Pfefferminz am Flughafen sollen beruhigen. Wichtig für die Reaktion auf den Duft ist aber auch, wie wir uns darüber unterhalten.
Das verblüffende Ergebnis, das es da gibt, ist, wie wir, je nachdem wie unsere Umgebung auf Düfte reagiert, so reagieren wir auch auf Düfte. Und vor allen Dingen in negativer Hinsicht. Wenn jemand anfängt, den Duft schlecht zu reden, dann sind wir auch ganz schnell dabei, dass wir dem Recht geben. Sagen, ja, so gern mögen wir den Duft auch nicht. Und dann löst er so ein leichtes Husten schon aus. Und das ist dann nicht weit davon entfernt, dass uns dann schlecht wird oder der eine fällt dann schon mal um. Das kann die interessantesten Nebenwirkungen auslösen.
Zum Beispiel einen Großalarm am Kölner Flughafen im Mai 2008. Aus einem Koffer drang Gasgeruch, ausgelöst von mit Knoblauch mariniertem Fleisch.
Grandiose Geruchsvielfalt, was die menschliche Nase leisten kann.
Die Nase ist auch heute noch ein wissenschaftliches Rätsel. 10.000 verschiedene Gerüche kann der Mensch wahrnehmen. Mütter können den Geruch ihrer Kinder aus anderen identifizieren. Aber wie macht das die Nase? 1991 machte die Riechforschung einen ordentlichen Sprung. Die amerikanische Molekularbiologin Linda Buck entdeckte eine Reihe von Genen, von denen jedes einzelne einen anderen Riechrezeptor herstellt. Bei Mäusen werden diese etwa 1000 Riechgene fast 1:1 in Riechrezeptoren umgesetzt. Bei Menschen sind nur rund 350 von ihnen aktiv. Aus der Kombination von Gerüchen entsteht im Gehirn ein Geruchsmuster. Das passiert über eine Art Alphabetsystem, das Linda Buck entdeckt hat. Düfte setzen sich wie Wörter aus den einzelnen Rezeptorinformationen zusammen. 2004 erhielt Linda Buck gemeinsam mit ihrem Kollegen Richard Axel den Nobelpreis für diese Studie.
Wenn Raucher den Rauch nicht mehr riechen und warum der, der Knoblauch isst, den Geruch als letzter wahrnimmt. Wie wir uns an Gerüche gewöhnen.
Wenn ständig ein Duft um uns rum ist, dann erzählt er uns nichts Neues. Deswegen wird er gewissermaßen weggefiltert. Und dann gibt es längerfristige Mechanismen, dass dann einfach Riechrezeptoren nicht mehr ausgebildet werden oder dass sie zum Beispiel in die Zelle eingestülpt werden. Und im Laufe der Zeit können wir diese Düfte dann auch schlechter wahrnehmen.
Die Nase ist mit.
Was ich interessant finde, ist, dass die Leute verwechseln, was Schmecken und Riechen ist.
Vom Riechen und Schmecken.
Die wenigsten Leute wissen, dass die Aromawahrnehmung oder der Feingeschmack, dass sie eigentlich übers Riechen getragen wird. Was wir unter Schmecken verstehen, ist süß, sauer, salz, bitter, umami. Das ist, was ihnen bleibt, wenn sie ihren Geruchssinn verloren haben.
Täglich hat Thomas Hummel mit Menschen zu tun, die nicht mehr riechen und daher auch nicht mehr schmecken können. Er arbeitet an der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung der Universitätsklinik in Dresden und leitet dort den Arbeitsbereich Riechen und Schmecken.
Da sind die Leute schon oft sehr erschüttert, weil wir dann auch zum ersten Mal bemerkt, wie zufrieden so ein Leben mit Riechen war und wie unzufrieden man sein kann, wenn das Riechen verloren gegangen ist.
Warum Menschen ihren Geruchssinn verlieren, kann unterschiedliche Ursachen haben. Von einer chronischen Nasenentzündung, Polypen oder einem Schnupfen bis zu einem Unfall, einem Sturz auf den Hinterkopf, einem Tumor.
Das heißt, von einem Wiener Schnitzel bleibt da nicht mehr viel übrig. Das schmeckt alles so ein bisschen pappig und pampig, als wäre die Verpackung noch drumherum. Dieser wunderbare Buttergeschmack und dann der Fleischgeschmack, es ist alles weg.
Mit dem Geruchssinn geht eine Dimension im Leben verloren, die wir im Alltag wenig beachten. Man kann sich selbst nicht mehr riechen. Stinke ich? Habe ich zu viel Parfum aufgetragen? Man nimmt den Geruch in der eigenen Wohnung nicht mehr wahr, riecht weder das Kind noch den Partner, nicht den Herbst oder die Rose.
Es gab so mal eine Frau, die das ganz eindrücklich erlebt hat, immer da geschildert hat, die sagte, wenn sie nachts aufwacht, dann ist einfach alles schwarz. Und früher hätte sie gewusst, wo sie ist. Und heute wacht sie nachts auf und es ist einfach nur dunkel.
Hier steht die Forschung noch vor vielen Rätseln. Manchmal kommt der Geruchssinn nach Jahren zurück, Training hilft dabei. Manchmal aber bleibt er verschwunden. Der Geruchsverlust droht vielen Menschen im Alter. Jeder Dritte über 70 kann nicht mehr riechen. Doch auch Jüngere sind betroffen. Jeder 20. hat mit Riechverlust zu kämpfen, sagt Thomas Hummel. Mit dem Geruchssinn geht noch etwas verloren.
Die Interaktion der chemischen Sinne. Ein komplexes System.
Geruchs- und Geschmackssinn sind eng miteinander verbunden und können sich gegenseitig verstärken. Thomas Hummel erinnert sich an eine Studie, bei der Probanden unterschwellig Mandelgeruch ausgesetzt wurden, der so schwach war, dass er nicht zu riechen war.
Und dann wurde zu dem Mandelgeruch wurde gleichzeitig Wasser dazugegeben, der wurde immer noch nicht gerochen. Und dann wurde zu dem Mandelgeruch Saccharin dazugegeben, also etwas Süßes. Und dann wurde auf einmal dieser Mandelgeruch ganz klar wahrgenommen. Also die beiden verstärken sich sehr, sehr deutlich. Wir erleben es klinisch so, wenn Leute ihren Geruchssinn verlieren, dann fällt diese Verstärkung gewissermaßen weg und die erleben dann auch Geschmäcker weniger intensiv.
Der gleiche Effekt könnte helfen, Salz zu sparen. Thomas Hummel und seine Kollegen untersuchten Probanden im funktionellen Magnetresonanztomographen, gaben ihnen etwas Salziges in den Mund und bedufteten sie mit verschiedenen Gerüchen. Mit Sojaduft wird der Salzgeschmack salziger.
Und interessanterweise kommt dann dieser Effekt in der Region im Gehirn zustande, in der normalerweise auch Schmecken sehr stark verarbeitet wird.
An der Geruchswahrnehmung ist noch ein System entscheidend beteiligt, der Gesichtsnerv Trigeminus. Er lässt uns die Schärfe und das Brennen von Chili wahrnehmen, die Kühle von Menthol und das Prickeln von Kohlensäure. Auch hier hat die Forschung in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte gemacht, vor allem was die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Sinnessystemen betrifft.
Wenn man jetzt einen trigeminalen Reiz gibt, also ein Reiz in der Nase nur sticht und brennt, und gibt gleichzeitig Vanillin dazu, dann wird das Kitzeln und Kribbeln wird dadurch deutlich vermehrt. Wieder klinisch, wenn jetzt Leute ihren Geruchssinn verlieren, was ja nicht selten vorkommt, dann verlieren die auch diesen Verstärkungsmechanismus für das Trigeminale und erleben dann auch das Trigeminale weniger intensiv.
Wie geht es dem Professor selbst mit dem Riechen im Alltag?
Es gibt also triviale Glücksgefühle, die ich habe, wenn ich am Morgen dieses Shampoo rieche. Oder ich gehe an meiner Frau vorbei und die riecht morgens nach ihrem Parfüm. Erlebe ich oft so privat, dass Riechen eher was Fröhliches ist und eher was mit Glück verbunden ist.
Neues über die Nase vom Dresdner Forscher Thomas Hummel. Fichtennadeln, die feuchte Erde, Laubmoder, rauchende Zündhölzer. Es ist der Duft von Allerheiligen, Verwandtschaftsbesuch, Tod.
Das Wort der Woche.
Naja, Tod kann Unterschiedliches bedeuten.
Der Wiener Philosoph Eugen Maria Schulak sieht zwei Bedeutungen im Wort Tod.
Zum einen den Übergang vom Leben zum Nicht-mehr-Leben, ja, also das Sterben, der Eintritt des Todes. Dann kann es bedeuten einen Zustand, ja, also das Todsein, ja, über den lässt sich also wenig sagen. Und dann hat dieser Begriff ja vielleicht noch eine literarische Bedeutung oder eine mythologische Bedeutung als Gevattertod, als Skelett. Ja, als Hain, Gevatter Hain, der die Menschen abholt und der eine düstere Gestalt ist.
Entschlafen, ableben, hinscheiden.
Dies sind Ausdrücke für den Tod, mit denen anstelle der Endgültigkeit des Todes ein Übergang in ein mögliches Jenseits betont wird. Nur noch selten sind Menschen direkt mit dem Tod konfrontiert. Das Sterben passiert im Krankenhaus. Die Toten werden direkt vom Bestattungsunternehmen abgeholt. Tod ist häufig ein Tabuthema und es fällt schwer, damit umzugehen. Aus diesem Grund wird das Wort Tod in vielen Fällen mit saloppen Formulierungen umschrieben.
Die Radieschen von unten ansehen, den Löffel abgeben, über den Jordan gehen, ins Gras beißen.
Das Sprechen über den Tod ist schwierig, da die Kenntnis fehlt. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was genau der Tod ist.
Interessant ist, dass in der Philosophie über den Tod gar nicht so viel geschrieben wurde, wie man das vielleicht sich vorstellen würde. Einfach deshalb, weil nicht ganz klar ist, was man darüber sagen soll. Ja. Immanuel Kant zum Beispiel, der in der Philosophie für den Inbegriff von Seriosität gilt und sehr geachtet ist und über alle wichtigen Themen geschrieben hat, hat über den Tod so gut wie gar nichts geschrieben. Und da muss man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Ja. Und ich meine, die stimmige Antwort auf diese Frage wäre, weil er einfach nicht gewusst hat, was er dazu sagen soll.
Todmüde. So müde, dass man glaubt, nicht mehr lange zu leben, wenn man nicht bald schläft. Todernst. So ernst wie der Tod. Damit darf nun wirklich nicht mehr gespaßt werden. Sich zu Tode langweilen. Etwas ist so langweilig, dass man nicht nur einschläft, sondern sogar die mehr oder weniger ernste Befürchtung hat, zu sterben, wenn man noch länger zuhören oder zuschauen muss.
Und eine schöne Antwort hat Sokrates gegeben. Er hat gemeint, es gibt zwei Möglichkeiten, den Tod zu denken. Einerseits als Ende des Lebens, ja, als ein Untergang, andererseits als ein Übergang in eine andere Welt. Zum einen, wenn das Leben ein Untergang ist und das Ende, also wenn der Tod ein Untergang ist und das Ende des Lebens bedeutet, dann ist der Tod so etwas wie ein langer, traumloser Schlaf. Und an einem langen, traumlosen Schlaf, meint Sokrates, ist nichts auszusetzen. Andererseits, wenn die andere Möglichkeit eintritt, nämlich dass der Tod der Übergang ist vom Leben zum Nicht-mehr-Leben, dann kommt dann eine andere Welt und kann seine ehemaligen, bereits gestorbenen Freunde wieder treffen und kann dort mit ihnen weiter philosophieren, so wie er das Zeit seines Lebens gemacht hat. Deswegen ist es auch eine schöne Sache und auf das freut er sich genauso.
Das Wort der Woche, näher betrachtet, von Martina Preglinger. Das war Moment Leben heute, Technik, Martin Leitner, Redaktion, Andrea Hauer.